fröhliches und herzliches Willkommen zur 185. Ausgabe des GamerWG Podcasts. Weihnachten steht kurz vor der Tür und da zum Weihnachtsfest dieses Jahr überraschend wenig Großes veröffentlicht wird, bis auf die Wii U, die für den einen oder anderen dann vielleicht doch uninteressant wird, beziehungsweise ist, haben wir uns gedacht, machen wir uns das doch mal gemütlich und schauen, was man so über die Weihnachtstage noch zocken kann. Und wir sind derzeit alle irgendwie ein bisschen am Nachholen von einigen Spielen und haben da auch den einen oder anderen aktuellen Titel auf der Liste. Und wir haben dafür auch noch ein volles Haus organisiert. Und mit dabei ist heute der Andreas, hallo.
Oh, ich wurde zuerst genannt. Ja, hallo Maurice.
Ebenfalls mit dabei der Thomas, hallo.
Hallo liebe Hörer, hallo ihr anderen.
Und Dauergast Tim ist ebenfalls wieder mit dabei, hallo.
Ja, hi zusammen.
Und ich lasse dich auch direkt anfangen, weil du hast hier die meisten Titel auf der Liste stehen. Und da wir deine Monologe kennen, müssen wir die am besten gleich aus dem Weg schaffen. was zockst du denn derzeit so über die Feiertage?
Ja, ich habe hier gerade zum Testen für Games Generation die Edna und Harvey Collection. Hab mich da ja auch in unserer neuesten Jam-Session bei Games Generation da ein bisschen drüber ausgelassen, dass ich auch den Soundtrack teilweise so gut finde. Ja, das sind ja die beiden Adventures von Daedalic jetzt in der Special Edition. Also Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Und ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal Berührungspunkte mit Daedalic, als es um Chaos auf Deponia ging. Und war von Chaos auf Deponia so begeistert, dass ich mir selbst irgendwie vorgenommen habe, die unbedingt nachzuholen, auch die anderen Daedalic Adventures. Und durch das Testmuster habe ich jetzt schon mal zwei Spiele von der Liste runter, muss dann auch noch Whispered World und das erste Deponia dann auch mal noch nachholen. Auch das Satinavs Ketten, wo ihr auch den Podcast schon dazu hattet. Ja, und ich bin besonders von Harveys neue Augen, also absolut begeistert, wie diese Figur, die Lilly, halt auch dargestellt wird. Also Lilly und Edna sind halt beide verrückt, das kann man gar nicht anders sagen, die sind beide durchgeknallt. Und ja, da bieten sich halt so viele tolle Sachen, also dass die Edna halt mit allem sprechen kann. Teilweise geben die Sachen halt auch Antwort, indem der Harvey dann halt für dich spricht. Also Harvey ist halt der Stoffhase, den sie bei sich trägt, der halt mit ihr reden kann, beziehungsweise sie bildet sich das offensichtlich halt ein. Und da kommen halt teilweise dumme Sprüche, manchmal kommen halt wirklich auch richtig clevere Dialoge, man kann auch alle Gegenstände mit allem benutzen, also es bietet so unfassbar viele Möglichkeiten, das ist einfach grandios. So toller Humor und auch in Harveys neue Augen mit der Lilly, wenn die halt gewisse Dinge nicht sehen will, gewisse unangenehme Dinge, dann kommen halt die tollen, lustigen Zensurgnome und streichen alles rosa an. Und sie braucht sich gar nicht mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. Das finde ich super praktisch und es wird dann auch, halt auch immer fortgeführt, dass ihre Psyche halt wirklich total zerrüttet ist, dass sie offensichtlich auch an Wahnvorstellungen leidet. Und was ganz fantastisch ist, ist der Götz Otto als Erzähler, der einen auf Märchenonkel macht, dann aber doch immer mal wieder durchscheinen lässt, dass er doch eine düstere Seite hat und der Lilly vielleicht sogar Böses wünscht. Und also man merkt richtig, wie viel Spaß er in der Rolle hat. Das ist einfach grandios.
Wie gefällt dir da so der Vergleich der Grafik also bei den beiden Spieleserien, einmal Deponia und auf der anderen Seite die beiden Edna-Spiele? Würdest du da irgendeine von den beiden Arten favorisieren oder ist dir das gleich und findest in beidem irgendwas?
Ich mag eigentlich alles. Also ich meine, klar, bei Edna bricht aus, das war halt ein Erstlingswerk, das merkt man auch an der Optik, dass sie jetzt ja quasi handgezeichnet ist und auch in Harveys neue Augen hat sich das natürlich deutlich verbessert. Aber ich finde, das hat einfach so einen gewissen Charme, dass da nicht alles, ich sag mal, rundgelutscht ist, sondern dass halt alles irgendwie noch so ein bisschen handgemacht wirkt. Und ich mag das einfach Chaos of Deponia oder Deponia ist natürlich alles wesentlich besser animiert. Aber auch das mag ich. Also ich mag auch dort die Comic-Optik, dass das alles, ja, das passt auch zu der Handlung. Ich meine, da passieren ja Sachen, das quasi ist ja ein spielbarer Cartoon, wenn man es so will. Da ist ja Cartoon-Physik an der Tagesordnung, sonst würden die gewisse Sachen gar nicht überleben.
Oh ja, oh ja.
Also ich meine, der Rufus erlebt da ja Dinge, die, ja wie gesagt, ohne Cartoon-Physik definitiv gefährlich werden. Ja, es ist, also ich mag beides Spiel. Ich mag halt einfach auch so diesen ganzen Humor, der sich da durchzieht. So ein bisschen schwarzer Humor, bei dem auch, ja, manch einer mal zu Schaden kommt und man halt doch so ein bisschen, ja, schadenfroh halt lacht. Und ja, ich mag das einfach. Also, dass man sich auch mal wieder traut, ein bisschen Humor zu haben. Ich meine, Humor in Spielen, viele Spiele nehmen sich ja eher so ernst und ich mag es auch, wenn ein Spiel halt ja durchgehend Humor präsentieren kann und die orientieren sich da halt auch sehr an den alten, ja, LucasArts-Spielen, würde ich sagen, also sowas wie Monkey Island und Day of the Tentacle. Und ich mag das, dass dadurch die Adventures halt wieder quasi nach vorne kommen, die ja ohnehin quasi nur noch im Indie-Bereich beziehungsweise bei kleineren Entwicklern überlebt haben. Und ja, es wurde jetzt auch das dritte Deponia angekündigt und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin muss ich halt den ersten Teil noch nachholen, aber das ist jetzt quasi Ehrensache, wo ich von Didelic und dem Jan Müller Michaelis, dem Poki, so begeistert bin. Ja.
Ja, ich muss sagen, Deponia habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, wobei es mich schon reizen würde. Aber ich denke, da warte ich jetzt einfach mal, weil ich die Hoffnung habe, dass dann irgendwann so eine Collection dann mit allen Teilen zusammen rauskommt. Dann habe ich dann diese Stückelung nicht. Aber Edna bricht aus, habe ich gespielt. Und ich muss sagen, vom Look her und der Tatsache, dass es halt im Irrenhaus spielt, hatte ich, sag mal, deutlich mehr Abgedrehtheit erwartet am Anfang, wo ich es angespielt habe und war dann doch sehr überrascht, dass das Spiel gerade zum Ende hin doch sehr, sehr ernste Töne anschlägt. War etwas überraschend, wenn man sich dann aber auch andere Titel anguckt, die aus dem Hause kommen, dann auch zum Beispiel das Satin aufs Ketten, dann ist man ja durchaus schon gewohnt, dass dann nicht nur alles humorvoll ist, sondern auch durchaus gewisse Themen dann einfach wirklich auch ernst behandelt werden und dann auch schon mal ernstere Töne angeschlagen werden.
Ja, es ist so ein bisschen wie ein Pixar-Film, beziehungsweise wie Kung Fu Panda und Kung Fu Panda 2 haben sich ja irgendwie in der letzten Zeit so auf meine Top 5-Liste katapultiert, insbesondere Kung Fu Panda 2, der auch quasi nach außen hin erstmal so tut, ah, lustig, Jack Black und was weiß ich, und ja, der dicke Panda, der jetzt plötzlich Kung Fu macht, wo sich dann aber gerade im zweiten Teil halt zeigt, ja, Po, also der Panda muss sich seiner Vergangenheit stellen und muss seine ja verdrängte Erinnerung quasi wiedererlangen und wo sich dann halt auch wirklich sehr düstere Ereignisse aus seiner Vergangenheit auftun. Und das fand ich einfach großartig, also dass das auch kein purer Kinderfilm ist. Animation wird ja immer gern so abgetan als Kinderfilm. Das ist ja auch sowas Absurdes, dass Edna und Harvey irgendwie am Anfang ab 0 freigegeben waren, obwohl es da teilweise ganz schön hart zugeht. Nur weil es halt quasi, ist ein nett animiertes Adventure. Das ist echt so ein Vorurteil, was ich gar nicht abkann, wo dann Watership Down im Kinderprogramm läuft, obwohl das auf einem Horrorroman basiert und ein absolut blutiger Horrorfilm ist, nur weil der animiert ist. Also wie die Hasen in dem Film teilweise zu Tode kommen, da kann man Kinder damit traumatisieren. Dass das auf Super RTL im Kinderprogramm läuft, ist absolut falsch. Das gehört ins Abendprogramm.
Wie Meet the Feebles, ist ja quasi auch nur Muppets, ne?
Ja, quasi.
Wobei der ersten Werke von Peter Jackson.
Ja, und dann will man beim Nachmittagsprogramm Indiana Jones gucken und das ist dann geschnitten bis zur Unendlichkeit, ja, so eine Scheiße.
Ja, genau.
Jawohl.
Genau, so ein Scheiß. Also auch von Peter Jackson, der King Kong, der lief irgendwann mal an Weihnachten irgendwie mittags um 2. Und ich glaube, da haben die eine ganze Stunde rausgeschnitten. Das war so zum Kotzen.
Das ist viel.
Ja, jo. Das war echt ganz schlimm.
Fast der halbe Film, einfach weg damit.
Jo. Hauptsache, man zeigt so wie mittags um 2, obwohl es ein, ist, ich meine, King Kong ist auch ein Horrorfilm. Selbst wenn man irgendwie schneidet, geht es immer noch um den Affen, der irgendwie teilweise auch Leute tötet. Also da ändert man nichts an der Grundthematik. Naja, irgendwann dann Jurassic Park im Kinderprogramm. Ist in Ordnung.
Ja, ist wie am Kinderspielplatz mit den Pitbulls. Der will nur spielen, alles klar. Und
Ja,
die Saurier
genau.
wollen auch nur spielen.
Ja.
Ja, wollen wir so ein bisschen durchreichen, dass jetzt erstmal jemand anderes ein Spiel nimmt, oder wolltest du direkt aufs nächste eingehen? Wie hast du das gedacht, Maurice?
Ja, klar, also jetzt am besten jemand anderes, sonst bleibt mir ewig auf seiner Liste stehen.
Wollen wir eine
Kommt gar nicht
bestimmte
mehr zum Zock.
Reihenfolge oder wie machen wir's?
Nee, jetzt bist du dran. Du hast zuerst gesprochen.
Achso, weil ich.
So machen wir das, ja.
Okay, nee, alles klar. Gerne. Welchen Titel picke ich mir denn jetzt nur raus? Schaue ich meine schlaue Liste an. Ja, genau, fangen wir einfach damit an. Zone of the Enders 2. Ich bin immer noch fleißig dran, wobei durch einen anderen Titel, den ich gerade in die Hände bekommen habe, das ein bisschen nach hinten gerückt ist, aber ich muss es immer noch unbedingt durchspielen. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt halt nun festgestellt habe, wie deutlich besser es doch im Vergleich zum ersten Teil ist. Und ich bin einfach mal gespannt jetzt auch, wie lange der zweite Teil überhaupt ist, weil der erste, da war ich ja, glaube ich, nach etwa 5 bis 6 Stunden durch und beim zweiten Teil habe ich, glaube ich, schon etwa dieselbe Spielzeit jetzt etwa drin. Und ich habe auch so mal ein ganz klein bisschen in den Guide reingespickt, um zu wissen, wie weit ich bin. Es dürfte auch nicht mehr allzu viel sein. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch ein richtig schönes Spiel. Gerade jetzt durch den zweiten Teil ist die grafische Aufbereitung mit höherer Auflösung und so weiter ganz ordentlich gelungen. Und die Anime-Zwischensequenzen kann man sich heutzutage immer noch wunderbar anschauen. Und bin auch insofern wirklich ganz angetan von dem Spiel. Ich meine, schnelle Roboter-Action geht bei mir eigentlich fast immer. Damit kann man mich schnell kriegen mit irgendwelchen Mech-Spielen, Sci-Fi und solche Dinge. Da kann man bei mir sehr schnell auftrumpfen. Und dementsprechend hatte ich auch großes Interesse an dem Spiel und bin bis jetzt auch ganz positiv angetan. Beim ersten Teil gab es noch so einige Punkte, ja, die mir nicht so ganz geschmeckt haben, aber gerade durch den zweiten Teil habe ich einiges wieder vergessen, was mich dann am Anfang noch gestört hat. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Geschichte dann noch entwickeln wird. Und vor allen Dingen bin ich nicht abgeneigt, dann vielleicht zum Ende hin dann auch mal Gebrauch vom New Game Plus zu machen und dann vielleicht dann das Ganze nochmal anzufangen und durchzuziehen. Was ich aber sagen muss, ich finde, der Schwierigkeitsgrad, so gerade vom ersten auf den zweiten Teil, ist doch nochmal eine Schippe mehr geworden. Also ist doch nochmal ein Ticken knackiger. Aber ist trotz alledem wunderbares Spiel und ich hoffe, ich krieg's noch über die Weihnachtszeit beendet.
Ja, bitte, der gute Ben bettelt schon darum, den
Ja.
Podcast dazu zu machen.
Nee, wir haben
Ich
ja
habe jetzt auch den
gesagt, wir
ersten Teil
wollen einen
mittlerweile beendet.
Podcast dazu machen und ich habe auch schon noch mit jemand anderen gesprochen und es war geplant, dass ich noch bei einem anderen Podcast eventuell dazu noch was beisteuern werde. Deswegen, ich muss da auf jeden Fall mittlerweile mal ein bisschen sputen, dass ich da auch wirklich durchkomme.
Ja, ich habe den ersten Teil jetzt mittlerweile auch durch. Ich habe auch nur 5,5 Stunden gebraucht. Also, wow. Das Ding ist sehr kurz.
Ja, wie gesagt, der zweite scheint doch etwas länger. Vor allen Dingen, ja gut, hätte ich auf leicht gespielt, wäre ich vielleicht sogar schon durch. Aber dadurch, dass ich auf normal spiele, gibt es einfach doch so manche Situationen, die sind einfach dann aufgrund auch manchmal von einem Zeitlimit dann einfach ein bisschen knackiger. Und da hatte ich doch schon ein paar Anläufe mehr gebraucht.
Ja, ich bin sehr gespannt auf den zweiten. Ich wollte den jetzt so zum Wochenende anfangen. Und ja, das, also der erste hat schon einen ordentlichen Grundstein gelegt. Ich muss aber sagen, bei der Metal Gear Solid Serie hat das irgendwie besser geklappt mit dem ersten Teil, finde ich. Da waren nicht so viele, ja, irgendwie so Gameplay-Mechaniken drin, wo man sich schon bei der Entwicklung eigentlich sagen müsste, oh, das ist eigentlich gar nicht so clever. Allein diese Aufteilung in die mehreren Gebiete, die man 10-mal absuchen muss und das dann teilweise, da hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen,
Ja.
dass dann da Hinweise nicht gegeben werden und du quasi alles absuchen musst, bis du da überhaupt auf eine Lösung kommst.
Das ist richtig. Oder vor allen Dingen, mir ist es auch im ersten Teil passiert, dass ich direkt wusste, wo ich in etwa hin muss und hab dann ein bisschen gesucht, hab den Ort gefunden, bin dahin. Dann hatte ich mir darauf gewartet, dass das Spiel irgendwie eine Meldung gibt, so von wegen, ja, du hast es jetzt gefunden, alles ist in Ordnung. Ich flieg dahin, passiert nichts. Ich so, okay, hast dich wohl geirrt. Such alles ab, guck später in einem Guide nach. Na, war ich an der richtigen Stelle, nur ich bin nicht nah genug rangeflogen. Und boah, da habe ich mich sowas
Als
von
du den Mech
geärgert.
holen musstest,
Ja,
oder?
ich bin einfach nur
Das
beim
ich
ersten Mal
auch.
nicht nah genug
Ich stand
rangeflogen.
davor. ich stand davor und denke mir, ey, das sind doch die Maze, von denen die gesprochen haben, oder? Dann fliege ich auch nochmal alle Gebiete ab, gucke in der verdammten Lösung nach. Und dann fliege ich da nochmal aus Versehen drüber. Und dann wird auch immer die Cutscene getriggert. Ja. Und ich denke mir, Alter, wollt ihr mich verarschen?
Das Problem hatte ich auch. Das ist interessant. Vielleicht ist das extra so programmiert, dass es beim ersten Mal nicht auslöst. Keine Ahnung. Aber da muss ich sagen, dass der zweite einfach wesentlich angenehmer. Er ist etwas schlauchiger, dass man nicht dieses ständige von Gebiet zu Gebiet springen und alles absuchen hat. Entfällt dadurch aber auch. Und dadurch ist es einfach deutlich angenehmer zu spielen.
Das ja, ich bin mal sehr gespannt. Also allein schon, dass die Cutscenes diesmal nicht in 3D gerendert sind, was sehr lächerlich aussieht im ersten Teil.
Ja, da muss man wirklich sagen, also diese Anime-Sequenzen, wow, ein ganz schöner Pluspunkt, vor allen Dingen, weil du die heute auch noch wunderbar angucken kannst. Ne? Ich meine, diese 3D-Sequenzen waren vielleicht zu dem Zeitpunkt okay, aber wenn du die dir heute anguckst, nee, das geht nicht.
Ja, aber mir will da auch nicht in den Kopf, ist Metal Gear Solid 2 nicht zum ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen, da sehen die Figurenmodelle so viel besser aus.
Richtig.
Und da stimmt doch irgendwas nicht.
Nee, keine Ahnung. Vielleicht hatten die kein Budget oder die dachten sich, oh ja gut, wir programmieren ein bisschen in den Pausen, ein bisschen daran rum. Keine Ahnung.
Das ist eine Erklärung, die, da bin ich mal gespannt, wie Ben darauf reagiert.
Wobei es immer noch so einen Punkt gibt, den ich immer noch so ein bisschen fragwürdig finde, also das Mech-Design. Also wer hat das Cockpit da platziert, wo es ist? Ich denke mir immer noch, das sieht aus wie ein großer Penis. Ich komme darauf nicht klar. Das geht nicht.
Ja, ich finde, das hat schon gewisse Anleihen auch an hier im... Na, wie heißt der aus Metal Gear Solid 2? Ray, oder?
Metal Gear Ray?
Ja. Nee. Müsste sein. Metal Gear Rex ist der aus dem ersten.
Das ist
Metal Gear Ray müsste der aus dem zweiten sein. Also.
Ja, gewisse... Ich sag mal, Verbindungen sind auf jeden Fall schon da vom Design her. Man merkt beim Mech-Design, dass einige Elemente drin sind, die man halt schon kennt irgendwie aus Metal Gear. Die kommen einem doch sehr vertraut vor.
Ja, aber auch die Optik. Also schon vom ersten Teil erinnert sehr stark daran, finde ich. Man merkt, dass wir da mit denselben Engines gearbeitet haben. Und ja, also wie gesagt, ich werde jetzt so zum Wochenende auch den zweiten Teil endlich anfangen. Und ja, mal gucken. Dann kann man im Januar, denke ich, so den ersten oder zweiten Januar-Podcast damit rechnen, dass wir darüber sprechen.
Ja, wunderbar.
Thomas.
Ja, was habe ich dieses Jahr angefangen und noch nicht beendet? Sind einige Spiele, wenn ich mir so die Icons jetzt allein nur auf dem PC angucke, wo wir gerade aufnehmen, das sind natürlich dann keine Konsolentitel dabei. Dann habe ich hier Risen 2, Crysis oder Battlefield, die mir quasi noch im Nacken sitzen, aber das sind noch nicht mal die Spiele, die ich jetzt ansprechen wollte. Also ich war einer der Early Adopter jetzt von der Wii U und habe mir Super Mario Bros. U auch dazu geholt. Und das ist ein Titel, der, sag ich mal, auch spielspaßtechnisch perfekt zu Weihnachten passt, so finde ich. Ein ruhiges Hüpfspiel, kein brutales Ballerspiel. Und insofern werde ich über die Weihnachtstage mich mit dem Titel noch ein wenig mehr vergnügen. Zumal das Spiel zumindest so für meine Künste bockschwer ist. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal teilweise reingespielt habt, aber das hat nichts irgendwie mit diesen locker flockigen Mario-Titeln zu tun, die man teilweise in der letzten Zeit spielen konnte auf den anderen Plattformen, also Wii oder auf dem 3DS, sondern hier ist, finde ich, pures Auswendiglernen des Levels angesagt, wo man sich dann ziemlich passgenau durchhüpfen muss. Und es gibt zwar auch hier diese Funktion, wenn man zu oft gescheitert ist, dass dann der Computer für einen spielt, aber gut, dann kann ich das Ganze auch direkt sein lassen, also da habe ich keine Lust drauf. Also das heißt, wenn man dieses Feature nicht nutzt, ja, dann ist da ordentlich Arbeit angesagt, aber wie ich finde, sehr schöne Arbeit, denn dieses belohnende Gefühl, wenn man dann doch dann irgendwann den nächsten Savepunkt erreicht hat und wieder eine Stage weitergekommen ist, das macht schon Laune. Und gut, die Optik von dem Spiel, also für ein Nintendo-Spiel, ist schon sehr, sehr gut. Also es macht Spaß, so die neuen knackscharfen Charaktere sich dort anzugucken und das Altgewohnte dann doch nochmal in ganz neuer Grafikpracht beobachten zu können. Hat einer von euch das denn auch schon gespielt?
Nee, leider.
Ich hab's gespielt.
Leider nicht. Das letzte, was ich gespielt habe, war das Galaxies, was ich intensiv gezockt habe. Und für den 3DS bin ich noch am Überlegen, mir dieses 3D-Mario zu holen, aber das habe ich leider nicht gespielt. Aber Tim, du sagtest, du hast es gespielt.
Ja, ich war ja auf dem Event in Köln Da hatte Nintendo ja eingeladen. Ich war für Games Generation dort und habe es zusammen mit dem Gunnar und dem Mario von Tendo.de angespielt, als die Multiplayer-Version. Und was uns da massiv gestört hat, war, dass es halt diese Slowdowns gibt, wenn einer stirbt, beziehungsweise wenn einer ja quasi sein Leben verliert, dann bleibt das immer so für eine Sekunde oder Sekundenbruchteile hängen, also stoppt so kurz. Und dann kann es halt sein, dass die anderen, also beziehungsweise dass das dich so aus dem Fluss rausreißt, dass du dann gleich hinterher in die Klippe springst. Also beziehungsweise in den Abgrund springst, weil du halt plötzlich aus dieser Bewegung durch diesen Stopp so rausgerissen wirst. Und ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat, weil, soweit ich mich erinnern kann, ist das in dem Rayman-Spiel beispielsweise nicht drin oder in den beiden Rayman-Titeln. Also da kommt jetzt auch noch das Rayman Legends. Und das wäre mein größter Kritikpunkt. Ansonsten haben wir es gespielt. Ich glaube, wir haben 5 Level oder so gespielt. Ich weiß es gar nicht. Fand ich cool, sah auch gut aus. Ich meine, klar, ja. Es ist ein Mario. Es bietet jetzt nicht unbedingt was Neues, aber ja, more of the same, wie man so schön sagt. Aber das alles, wie gesagt, in toller Optik, auch knackscharf in HD. Und ja, ich fand auch, dass das Gamepad fand ich gut integriert. Da kann man beispielsweise, also der Spieler, der das Pad hat, der spielt selbst nicht mit. Also nicht direkt, der steuert keine Figur, aber der kann beispielsweise Blöcke auf den Level zeichnen und kann beispielsweise bewirken, dass man dann halt an höher gelegene Gegenstände kommt, wo man halt sonst nicht hin könnte, oder kann auch einen davor bewahren, dass er halt in den Abgrund stürzt, indem er da noch schnell 2 Blöcke hinmacht und der dann da sicher drauf landet. Und das finde ich eigentlich eine nette Idee, auch da jemanden vielleicht ein bisschen an das Spiel reinzuführen, der das sonst gar nicht so könnte, indem er dann halt mit so einem Fingertipp halt irgendwelche Blöcke setzt. Das kriegt eigentlich jeder hin. Das finde ich eigentlich eine relativ gute Möglichkeit.
Finde ich jetzt sehr witzig irgendwie, nachdem ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich den Eindruck, quasi ein anderes Spiel gespielt zu haben, weil ich habe es bisher noch gar nicht im Multiplayer gespielt. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht im Multiplayer spielen, aber so vom Ansatz her ist das ganz anders. Also insofern, ja, sollte ich mir das vielleicht dann doch nochmal anschauen und dann nochmal den einen oder anderen einladen zum Multiplayer. Das hört sich ja ganz interessant an.
Ja, was mich an der New Super Mario Bros. Bis heute stört, ist dieses blöde Momentum. Und ich habe mir jetzt einfach mal aus Spaß Mario 1 und 3, also die NES-Teile, auf der Wii geladen. Und kann es sein, dass von dem Mario Bros., also von dem ersten Spiel, die US-Version drauf ist, weil das ist irgendwie viel schneller, als ich es gewohnt bin. Und ich finde, die Steuerung ist da wesentlich präziser, vor allem beim Dreier. Und dass die das irgendwie so verhauen haben mit dieser New Super Mario Bros. Reihe, das geht mir bis heute nicht in den Kopf. A, es dauert ewig, bis du Geschwindigkeit aufgebaut hast, und B, präzise Springen ist gar nicht möglich, weil du halt immer so ein komisches Momentum drin hast, dass wenn du schnell rennst und einen Sprung machst, irgendwie die Figur komplett an Präzision verliert. Und das ist bei den alten Spielen nämlich nicht drin. Da kannst du wie ein Bescheuerter rumrennen und quasi, wenn du das richtig abtimest, quasi über eine Klippe springen, du merkst, du schaffst es nicht, und dann noch zurück dich fallen lassen, was physikalisch völlig unmöglich ist, aber dann halt noch auf der Röhre, von der du gerade abgesprungen bist, wieder landen und die den Arsch retten. Und es hat mich beim DS-Teil gestört und beim Wii-Teil, und ich vermute, dass beim Wii U-Teil nicht anders ist.
Ja, wenn du ordentlich Speed aufnimmst, dann wird's schon zumindest schwieriger. Also Ungenauigkeiten sind mir jetzt persönlich so nicht aufgefallen, aber man merkt halt schon, wenn man da schnell läuft und dann irgendwie die Pflanzen aus dem Boden sprießen, die nach einem schnappen, und die Abstände dann zwischen den Gegnern immer enger werden in gewissen Levelpassagen, dann ist man gut daran getan, den Speed wieder etwas rauszunehmen. Aber ansonsten, hatte den Eindruck, es spielt sich quasi wie ein typisches Mario-Spiel, eben dann nur mit der neuen Optik. Und im Singleplayer, muss ich dazu sagen, hat man wiederum von diesem zweiten Bildschirm gar nichts. Ganz im Gegenteil, der nervt, weil man kriegt den nicht aus und der blendet mich die ganze Zeit beim Spielen, gerade wenn es im Zimmer schon was dunkler ist. Und der zeigt quasi exakt das Gleiche wie auf dem Fernseher. Nicht ganz so glücklich.
Hast du es schon nur auf dem Schirm gespielt? Also das geht ja auch, dass man sich's auf den kleinen Screen lädt.
Das wiederum schon, das ist sogar ganz cool. Also man braucht den Fernseher quasi gar nicht anmachen. Man kann die Konsole über dieses Patch starten, sich dann über die Menüs ins Spiel hangeln und dann darauf spielen. Also wenn der andere, der eventuell mit zu Hause wohnt, Eltern, Geschwister oder der Partner den Fernseher belagern, man braucht quasi keinen Fernseher und könnte sogar die Konsole mit auf ein anderes Zimmer nehmen. Also das ist schon ganz gut. Und es spielt sich auf dem Pad quasi dann genauso gut wie auf dem Fernseher. Mit dem Unterschied, finde ich, zumindest von den Einstellungen her bei mir, dass der Fernseher noch ein bisschen farbintensiver ist und schöner aussieht als der Bildschirm auf dem Pad, der, wenn man die so quasi direkt beide gleichzeitig sieht, etwas farbärmer und verwaschener aussieht. Aber ansonsten super Ersatz und von der Auflösung her auch perfekt. Also ich kenne jetzt die technischen Daten jetzt nicht so ganz genau, aber ich meine, die Auflösung wäre auch deutlich höher nochmal als beim 3DS. Also zumindest sieht man mehr.
Weil ich habe gehört, das ist eine 480p-Auflösung. Was ja schon ordentlich ist.
Nee, die ist schon noch höher. Also das
von dem, was ich gelesen habe, sind das 480p. Ich gucke jetzt einfach mal nach hier.
Guck mal nach, ich meine, das sind 800 mal irgendwas, aber. Ist auch egal, auf jeden Fall sieht es gut aus und es macht Spaß auf dem Pad, oder nur auf dem Pad zu spielen. Ja, also das war's bei mir. Maurice, welches Spiel hast du denn in der Pipeline?
Ja, ich habe mir ganz viele Spiele auf der Wii geladen. Und gemerkt, langsam gibt's keine Spiele mehr, die ich mir noch laden könnte. Du hast fast alle, die du haben wolltest. Und eines davon hatte ich bisher noch nie gespielt. Und zwar Super Castlevania 4. Und weil der gute Angry Video Game Nerd das immer hochzelebriert, habe ich gesagt, okay, das musst du dir jetzt mal anschauen. Und ich habe bisher 5 oder 6 von den 11 Leveln, die es im Spiel gibt, gezockt. Und ich bin hin und weg. Also, wow. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Da gibt's so ein Manöver, mit dem man sich so an gewissen Punkten schwingen kann. Da erstmal darauf zu kommen, wie das funktioniert, das hat mich 2, 3 Tode gekostet. Aber danach kommt man irgendwie in so einen geilen Spielfluss rein, der dadurch nochmal erweitert wird, dass halt die Optik so einen geilen Charme hat. Und ja, ich weiß nicht, also Horrorstimmung kommt da jetzt nicht wirklich auf. Aber wenn man halt wirklich am Anfang durch diesen Wald läuft und ja, Skelettkrieger ausschaltet mit seiner Peitsche und dann immer weiter voranschreitet hin bis zu Draculas Schloss. Das ist schon eine geile Sache und ich war jetzt nie so der große Castlevania-Fan, hab 1 und 3 mal ein bisschen gespielt gehabt. Fand 3 sogar ein bisschen besser, weil man da die Charaktere wechseln konnte, aber da sind halt so viele spielerische Macken drinne gewesen, das hat mich immer so abgeschreckt und die verdienen zu Recht den Titel mit unter die schwersten Spiele aller Zeiten. Und da kann Super Castlevania 4 durch die doch sehr präzise Steuerung einiges wieder wettmachen. Und da habe ich jetzt leider doch merken müssen, dass ich auf dem Super Nintendo nie so viele Klassiker gespielt habe, denn das Ding hätte ich definitiv auch früher schon geil gefunden. Und bin froh, dass ich jetzt das endlich nachholen kann.
Castlevania-Fans hier, oder? Habe ich leider nie gespielt. Das einzige 2D-Castlevania, was ich gespielt habe, weil es das ja auf der Xbox 360 auch zum Runterladen gab, war das Symphony of the Night, was ich auch nie komplett durchgespielt habe, weil es irgendwo einfach den Punkt gab, wo es für mich zu schwierig wurde. Ich habe es viele Stunden lang gespielt, habe auch das Schloss ordentlich erkundet, habe viele dieser Bonusfertigkeiten hier in Rauch verwandeln und so weiter, alles schon mir ergattert und so weiter, aber es gab einfach diesen Punkt, da bin ich nicht weitergekommen und bin nicht mehr mit den Gegnern zurechtgekommen, da habe ich das dann irgendwann weglegen müssen und seitdem nicht mehr angerührt, aber dennoch hatte ich die Stunden, die ich damit verbracht hatte, waren wirklich sehr, sehr toll, also ich fand den Soundtrack super und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Charakter mich da langsam durchzuschlagen, aufzuleveln, das Schloss zu erkunden, immer wieder an Punkte zu kommen, wo ich dann nicht weiterkomme, dann geht man wieder woanders hin, versucht sich da weiter durchzuschlagen, kriegt immer wieder neue Gegenstände und doch, das hat was. Also ich kann auf jeden Fall jeden verstehen, der das wirklich hochlobt, es hat was.
Ja, das 360-Ding habe ich mir auch geladen und ich muss sagen, so vom persönlichen Geschmack her gefällt mir das Castlevania für Super Nintendo wesentlich besser, weil das halt extrem linear ist und die Anleihen an Metroid finde ich bei dem Symphony of the Night zwar schon gelungen und auch die Steuerung ist da im Kern eigentlich viel besser, aber ich bin damit nicht so richtig warm geworden zum Ende. Also bei mir war es nicht
richtig
weh.
Bei mir, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist jetzt wirklich, du gehst von A nach B und dann das nächste Level und so weiter. Du hast jetzt also nicht dieses Backtracking, sag ich mal.
Genau, das ist ein klassisches Castlevania, also du spielst Level nach Level. Und mich hat bei Symphony of the Night nicht der Schwierigkeitsgrad zum Ende hin genervt, sondern einfach, dass das Schloss so verdammt riesig war. Ich habe immer wieder den Überblick verloren und das macht so ein Metroid mit seinem Kartensystem irgendwie besser, finde ich. Und ja, ich weiß nicht, klar, es gibt auch bei Symphony of the Night eine Karte, wo mich nicht alles täuscht. Also ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber ich habe immer wieder die Orientierung da drinnen verloren. Und dann kann man das Schloss ja zum zweiten Spiellauf nochmal umdrehen, was das Ganze noch schlimmer gemacht hätte für mich, glaube ich. Und nee, ich habe es leider nicht durchgespielt. Und bei Super Castlevania 4 ist das jetzt komplett anders. Ich habe von Anfang an diese Motivation da, also der Soundtrack ist geil. Ich werde eventuell hier jetzt einfach als Musik fürs Intro und Outro ein paar Stücke davon nehmen. Und die haben diesen klassischen Super Nintendo Sound, was ich immer wieder geil finde. Und sind geil komponiert, passend zu diesen Szenen, die du gerade spielst. Und die Endbosse sind auch, obwohl sie ziemlich einfach sind bisher, immer geil gemacht. Also direkt im zweiten Level ist es, glaube ich, die Medusa, die du bekämpfst. Und dann taucht sie da auf einmal am rechten Bildschirmrand auf, schlängelt sich so über den Boden und keine Ahnung, was sie macht. Ich habe sie ziemlich schnell down gekriegt. Aber diese Animation der 2D-Sprites, das ist einfach... Ach, herrlich. Ich sag ja immer so, ich finde Retro ist ein bisschen überbewertet, aber hin und wieder packt's mich dann auch mal. Und das war so ein Spiel, was direkt meinen Nerv getroffen hat. Also wer so mit einem linearen Action-Spiel mal was anfangen möchte und Super Castlevania 4 noch nicht gespielt hat, dem würde ich das zumindest mal ans Herz legen, es auszuprobieren. Ja, mich hat's heute noch vollkommen begeistern können und ich bin sehr gespannt, wie ich jetzt zum Ende, ob ich da durchkommen werde und wie ich mich bei Dracula schlagen werde.
Ja, ich habe bisher noch gar keins gespielt. Ich habe bisher noch gar keins gespielt, aber ich hätte hier noch, was ich gespielt habe, was lustig ist, ist Barnyard Blast's Wine of the Night, was ein parodistischer Tribut quasi an Castlevania ist. Also spielt man einen Robert Belmont, der ein anthropomorphes Schwein ist und dessen Sohn wird entführt und der muss ihn retten, indem er halt durch Schlösser und Friedhöfe und alles sich kämpft. Und er spielt sich quasi exakt wie ein 2D-Castlevania und hat halt ganz viele lustige Dialoge und alles. Also wer noch ein etwas ausgefalleneres Spiel für den DS sucht und Castlevania mag, der kann da vielleicht mal reinschauen. Ich muss mir die Originale vielleicht auch irgendwie alle mal anschauen, oder zumindest das Super Castlevania und das Symphony of the Night, die gelten ja beide als die besten. Aber irgendwie habe ich mit der Serie bisher, außer wie gesagt, dieser Parodie, nie Berührungspunkte gehabt.
Ja, durchaus empfehlen kann ich auch noch das 3D Castlevania, das Lords of Shadow, was meine ich auch das zuletzt erschienene, war dann auf den größeren Konsolen, also Xbox 360 und PS3 ist es, meine ich, dann rausgekommen. Das ist wirklich auch nochmal sehr gut gewesen.
Es ist, glaube ich, auch sogar ein Nachfolger in Arbeit bereits.
Ja, meine ich auch, dass dann ein Nachfolger noch kommt. Und es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also es spielt sich an manchen Punkten so ein bisschen wie ein God of War. Dann hast du wieder sehr viel Kletterpassagen, dann hast du wieder unendlich lange Cutscenes und ein bisschen Hirnschmalz wird gefragt, also, und es hat wirklich eine schöne Optik, also es macht wirklich vieles richtig, kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja, Kojima hat mitgemacht, da merkst du schon. Oh, die Cutscenes sind nicht länger als 10 Minuten, da müssen wir nochmal ein bisschen was dranhängen.
Ja, also wie gesagt, also manchmal, dann stolperst du von einem Cutscene in die nächste Cutscene und denkst dir so, okay, der Name steht da zurecht.
Es kommt doch ein Teil für den 3DS. Irgendwas mit Mirror.
Mirror of Fate, also, oder so, meine ich, wäre es gewesen.
Ja, irgendwie Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate.
Langer Titel. Ja, der Madcow von Ravioli hatte da, meine ich, mal reingespielt und war davon sehr angetan. Also hat davon auch nur Positives berichtet.
Ja, ich kann jetzt auch nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass es das gibt. Und ja, ist vielleicht auch für 3DS-Besitzer dann mit Sicherheit interessant. Ja.
War damit jetzt dein Part schon beendet, Tim? Darf ich weitermachen?
Ja, natürlich.
Oh, das ist sehr schön. Ich hatte jetzt mit mehr gerechnet. Nee, der Titel, wo ich im Moment, wer mir bei Twitter folgt, weiß das, dranhänge, ist ja Dark Souls. Hm. Ich habe mir am Wochenende, am Samstag war es, glaube ich, hatte ich mir die Prepare to Die Edition gekauft und am Sonntag dann angefangen zu spielen. Und boah, ich habe selten so gekotzt und schwanke bei dem Spiel einerseits zwischen totaler Begeisterung, andererseits einfach zwischen extrem viel Frust. ja, Prepare to Die steht da nicht umsonst drauf. Also ich, krass, also wie oft ich da am Anfang erstmal gestorben bin, bis ich einigermaßen verstanden habe, wie das Spiel funktioniert und wie man da vorgehen muss, um da dann Erfolg zu haben. Wie lange es gedauert hat, bis es dann irgendwann Klick machte und bis man dann verstanden hat. Und vor allen Dingen, was man wirklich lernen muss, ist, dass Geduld einer der wichtigsten Tugenden ist. Wirklich abwarten, lernen, wie ein Gegner agiert, dann selbst sich eine Taktik rausarbeiten. Wenn man einmal weiß, wo die Schwachstellen bei den Gegnern sind, wie man am besten vorgeht, dann kriegt man es auch sehr gut hin, die zu erledigen. Selbst die großen Gegner, wo man sich am Anfang dachte, ach du Scheiße, das schaffst du ja niemals. Und bin dann doch überrascht gewesen nach einigen Spielstunden, was für Gegner ich da dann auf die Bretter geschickt habe. Aber es gibt immer noch viele Orte, die ich wirklich respektvoll erstmal meide und mich da ganz langsam rantaste und hatte jetzt zuletzt den Gaping Dragon, hieß er, glaube ich, dann platt gemacht. Wer das Spiel kennt, weiß dann so in etwa, an welchem Punkt ich mich jetzt mittlerweile befinde. Und es ist wirklich schon hin und wieder wirklich sehr frustig und auch die Technik ist an manchen Stellen wirklich nicht die beste. Also es gibt einige Gebiete, da sind übelste Performance-Einbrüche zu verzeichnen. Und dennoch ist da eine gewisse Form von Begeisterung da, dass ich sage, ich störe mich gar nicht so intensiv daran, sondern will mich da irgendwie durchbeißen, was seltsam ist. Also jeden anderen Titel hätte ich wahrscheinlich aufgrund solcher Dinge weggelegt und da bleibe ich aus irgendeinem Grund dran. Und kann selbst noch nicht so richtig ausmachen, glaube ich, woran das liegt.
Ja, Dark Souls ist eine ganz eigene Faszination. Wir hatten jetzt bei der Jam Session gerade als zweiten Podcast das Thema gehabt. Ich bin ja Dark Souls total verfallen, finde das Spiel halt wirklich großartig und das, obwohl ich sonst eigentlich eher, sag ich mal, einfache Spiele bevorzuge, beziehungsweise Spiele auch gerne mal auf einfach durchspiele. Dark Souls, das hat mich einfach gepackt. Es hat einfach so einen ganz eigenen Reiz. Man ist in dieser düsteren Welt, die, ja, ich sag immer, diese Welt hat überhaupt keinen Bock auf dich und das zeigt sie dir zu jedem Augenblick, dass dir alles quasi feindlich gegenübersteht. Außer vielleicht ein paar Händler und selbst da muss man aufpassen, dass man die nicht aufs Versehen angreift und tötet, dann sind sie nämlich weg. Ja, ich glaube, da muss man gar nicht, will ich jetzt gar nicht hier viel weiter ausführen. Ich denke, vielleicht kann man ja noch, es wurde in irgendeinem Kommentar mal gefordert, wo denn der GamerWiki Dark Souls Podcast bleibt. Ich biete mich da gern an, wenn
Anton bestimmt auch. Ja, da ich mittlerweile, ich weiß nicht, also ich habe den Sonntag mehr oder weniger durchgezockt und auch ein bisschen gestern halt gespielt und heute für ein paar Minuten reingespielt. Und ich denke, da werden wir sicherlich mal was in Angriff nehmen können, also wirklich mal was Größeres, wo man im Detail dann auch mal drüber sprechen kann. Und hoffe, dass ich bis dahin dann auch noch mal eine ganze Ecke mehr gesehen habe. Aber es ist schon wirklich heftig, wie sehr man sich das Spiel einfach erarbeiten muss. Und an manchen Stellen finde ich es wirklich ein bisschen schade, dass auch das Tutorial etwas knapp ist und dass das Spiel an manchen Punkten nicht so richtig Hilfestellungen gibt und dir erklärt, wie etwas funktioniert. Also dass es dann auch so Magieschulen in Anführungszeichen gibt und solche Dinge, da hätte ich mir dann doch gerne vom Spiel dann auch ein bisschen mehr Hilfe gewünscht, dann auch, dass mal vielleicht mal gesagt wird, hier der NPC bringt dir das und das oder jenes. Man muss sich wirklich viel erarbeiten und auch gerade was Items angeht, selbst wenn da eine kleine Erklärungstext steht, hilft das nicht immer genau zu verstehen, was es jetzt wirklich bringt im Endeffekt. Also ohne Guide oder jemanden wie den Tim, den man dann mal fragen kann, glaube ich, aufgeschmissen.
Ja, es ist leider einiges sehr obskur. Also es ist ja aktuell Dark Souls 2 in Produktion, wurde ja angekündigt, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und die Community hat so ein bisschen verschreckt reagiert, dass angekündigt wurde, Dark Souls 2 soll ein bisschen zugänglicher werden. Ja, ich weiß halt nicht. Also es kann, also ich hoffe nicht, dass das Spiel halt wirklich, ich meine Dark Souls und auch der Vorgänger Demon's Souls, also spirituelle Vorgänger, leben ja halt von dieser Schwierigkeit und auch davon, dass halt manches ein bisschen obskur bleibt. Aber andere Sachen halt auch wie diese Covenants, also diese Bündnisse, die man eingehen kann, das könnte man schon ein bisschen besser erklären und manche Sachen bleiben halt wirklich extrem obskur. Also man kann später im Spiel eine Abkürzung freischalten, von der weiß man halt wirklich nur, wenn man es irgendwo nachliest. Und auch gewisse andere Sachen weiß man halt wirklich nur, wenn man es vorher irgendwie nachliest. Das erschließt sich so aus dem Spiel gar nicht und das ist halt schon ein bisschen, also da sehe auch ich Verbesserungspotenzial. Ich meine, ich liebe das Spiel so, wie es ist. Technisch, ja, wie gesagt, Framerate-Einbrüche beispielsweise in Bleithauen ist ganz, ganz schlimm. Da wurde jetzt gesagt, was bisher von Dark Souls 2 gezeigt wurde, sei auf der gleichen Ebene mit Watch Dogs und Star Wars 1313. Da darf man echt gespannt sein, wenn das wirklich so sein sollte. Meine Grafikbombe ist Dark Souls jetzt nicht unbedingt. Es ist super designt. Also ich finde, du bist ja gerade erst am Anfang. Also wenn du nach Anor Londo kommst, wirst du staunen. Das kann ich dir garantieren. Okay. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Da hast du noch einige Bossfights vor dir. Ja. Hast du es eigentlich schon mal online gespielt? Also beziehungsweise spielst du es online? Also auch mit... Man hat ja das System, dass man andere halt rufen kann oder man kann halt auch invaded halt werden, ja. Also von anderen angegriffen.
Also ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht wirklich mit jemandem zusammengespielt, aber die Konsole ist ja halt ständig online. Das heißt, ich kriege halt schon die ganzen Sachen mit, wie die Nachrichten, die auf dem Boden halt stehen. Aufgrund einer Nachricht bin ich auch schon ziemlich übel einmal draufgegangen, weil einmal gab es eine Nachricht, wo dann wirklich stand, spring hier nach unten. Und es hat auch funktioniert, ich habe ein tolles Item bekommen, war glücklich. Beim nächsten Mal kam wieder eine Nachricht, springe nach unten, ich dachte mir, hey, geil, mach's, und war tot. Also ja, kannst auf diese Nachricht halt wirklich noch übelst reinfallen. Aber mir ist es dann auch aufgefallen, hin und wieder, man sieht ja diese Geister, man sieht dann so schemenhaft und auf einmal andere Leute langlaufen. Und das ist irgendwie sehr, sehr witzig, aber ich habe halt noch nicht wirklich jetzt aktiv mit einem richtig zusammengespielt. Also man sieht es hin und wieder an den Leuchtfeuern, dass auf einmal Leute da sind. Und auch im Spiel selber sieht man ja diese Schemen dann halt rumlaufen und dann entsprechend diese Nachrichtentexte.
Ja, es ist, was halt lustig ist, also ja, sind halt diese ganzen Phantome, also wenn man das halt sieht, ich bin da auch schon mehrfach erschrocken, wo dann plötzlich ein Spielergeist von einem anderen halt auftaucht und ich bei Dark Souls immer so angespannt bin, dass ich da erstmal dachte, hoch, was war das?
Ja, beim ersten Mal war das total erschreckend, bis ich herausgefunden hatte oder mir halt dachte, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein anderer Spieler sein, weil das Spiel sagt einem das ja auch nicht und man muss sich das halt irgendwie selbst so ein bisschen zusammenreimen und aufgrund der ganzen Berichterstattung und so war mir das dann irgendwie dann auch klar, aber so beim ersten Mal dachte ich mir so, was ist das denn jetzt, ne? Bis es dann Klick machte, so, ach so, das muss dann so und so sein, ja, alles klar. Und dann fand ich das auch total irgendwie cool, dass das so unterschwellig mehr oder weniger dir das Spiel zeigt. Da sind auch gerade andere, die das spielen, die sind jetzt nicht unbedingt jetzt bei dir drin, aber du kannst so immer so ganz kleine Eindrücke gewinnen davon. Sehr coole Idee.
Ja, ich hab's also mit dem Moritz, der hier auch schon mal zu Gast war, hab ich ja eine Zeit lang zusammengespielt. Und es wird mit Kollegen beziehungsweise auch mit anderen Spielern. Also man kann ja nicht miteinander sprechen. Also Moritz und ich hatten das halt so gemacht, dass wir uns verabredet hatten über Skype und dann halt gesagt haben, ja, ich lege mein Zeichen jetzt hier hin, dann kannst du mich rufen. Und da haben wir das halt zusammen gespielt und da ist man halt wirklich, wenn der andere was kann und man sich selbst auch nicht ganz blöd dran stellt, kommt man da halt wirklich schon deutlich leichter voran. Also darüber kann man quasi den Schwierigkeitsgrad anpassen. Also wenn man mit zwei anderen in Anor Londo unterwegs ist und da die ganzen Ritter verkloppt, das macht schon richtig mega Spaß. Dann fühlt man sich plötzlich doch mal stark, was in dem Spiel gar nicht so oft der Fall ist.
Nee, das ist wohl.
Ja, aber ich glaube, bevor wir hier wirklich dann noch groß abschweifen, weiß ich gar nicht, wer ist denn als nächstes dran?
Der Thomas, der ist auf jeden Fall dran.
Ja, bleiben wir bei Rollenspielen. Also ich habe kürzlich mir von Baldur's Gate auf dem iPad die Enhanced Edition runtergeladen. ist vom Prinzip her ja eine Neubearbeitung des recht alten, aber nicht desto weniger legendären PC-Rollenspiels Baldur's Gate. Quasi so der Grundstein für den Erfolg von BioWare, die damals damit ja das komplette Rollenspielgenre revolutioniert haben, indem das etwas trockene, angestaubte Rollenspiel wieder was beliebter geworden ist. Und ja, obwohl das Spiel ja mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat, muss ich sagen, bin ich nach wie vor sehr begeistert von der Art des Spiels, aber auch von der Grafik, wobei es natürlich grafisch mittlerweile deutlich schönere Titel gibt, aber man hat in dem Spiel so eine Perspektive, wo man von oben auf das Geschehen drauf guckt. Das Ganze ist in 2D gehalten, wobei das trotzdem das 2D, was man sieht, in 3D gerendert ist. Also es macht einen relativ plastischen Eindruck. Und ja, also die Grafik dann auf dem iPad nochmal zu sehen, macht schon Laune. Man hat die ganzen Bedienelemente so im Kreis drumherum. Das eigentliche Sichtfeld ist deutlich größer als früher, weil bei dem Ur-Baldur's Gate die Auflösung, glaube ich, auch nur 640x480 war. Insofern kann man mittlerweile deutlich mehr erkennen. Und irgendwie, ja, das ganze Spiel fühlt sich nach wie vor gut an. Also gerade wenn man es dann auch viele Jahre nicht gespielt hat, hat man jetzt wieder die Freude, das Ganze quasi nochmal so ein bisschen neu entdecken zu können, weil einfach ja vieles dann doch in Vergessenheit geraten ist. So, die Steuerung auf dem PC, die soll wohl gleich geblieben sein, kann ich aber auch nicht viel zu sagen, weil ich es nicht probiert habe. Auf dem iPad selber, muss ich sagen, ist das sehr cool umgesetzt. Also wenn man so ein mobiles, richtiges Schwergewicht als Rollenspiel haben will, ist man da gut aufgehoben. Das, was, sag ich mal, so ein bisschen hakt, ist, dass man teilweise beim Looten oder beim Türe öffnen so ein bisschen hängen bleibt, weil man da ein paar Mal tippen muss, bis man den richtigen Spot, also so die perfekte Stelle gefunden hat zum Anklicken. Aber so das eigentliche Handling des Spiels ist perfekt übers Pad. Einzig und allein, dass man eben sehr lange spielt und das Pad gar nicht mehr aus der Hand legen will und so ein iPad dann auf die Dauer auch schon ganz schön schwer werden kann. Aber ansonsten, ja, finde ich, ist das Spiel super umgesetzt. Bisher leider nur in Englisch. Es gab damals auch eine übersetzte Variante, wobei dadurch, dass das Grundregelwerk ja AD&D oder D&D ist, sag ich mal, wird es da eh viele Puristen geben, die sagen, nee, das Spiel will ich eh nur auf Englisch spielen. Aber das soll wohl dann auf dem iPad dann auch noch nachgereicht werden in Deutsch. Und ich glaube, auf dem PC kann man eh schon aussuchen, ob man es auf Deutsch oder Englisch spielen will. Insofern bleibt zu hoffen. Es gab ja noch einen zweiten Teil damals für den PC. Vielleicht mit ein bisschen Glück wird er dann ja, wenn der erste sich jetzt gut verkauft, und wirklich teuer ist das Spiel nicht. Ich glaube, ich habe 8,99 dafür bezahlt auf dem iPad. Klar, für ein iPad-Spiel eine Menge Geld, wenn man sich in dem 79-Cent-Store ansonsten umguckt, aber an sich ja für ein vollwertiges Rollenspiel ein Schnäppchen. Auf dem PC ist es sogar deutlich teurer, da zahlt man um die 15 Euro, aber dafür hat man auf dem PC so ein, zwei Sonderinhalte, die man auf dem iPad runterladen müsste, die aber eh zusätzlich sind. Also da ist man nicht unbedingt, oder man verpasst meiner Meinung nach nicht viel, wenn man da nur das Basisspiel eben runterlädt. Und was man grundsätzlich noch dazu gepackt hat, ist ein Online-Modus. Wenn man also Freunde hat, die das auch haben, irgendwie kann man sich da auch noch duellieren, aber das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Ja, habt ihr früher nochmal, also da quasi das alte Baldur's Gate gespielt oder auch schon mal in das neue reingeguckt?
Nee, also bisher noch gar nicht. Also ich überlege mir es zu holen, weil ich halt sonst von den ganzen BioWare-Spielen, also halt so viel Old Republic, die beiden Dragon Ages, davon sehr angetan bin. Okay, Mass Effect habe ich bisher noch nicht gespielt. Das haben sie mir jetzt auch versaut mit dem dritten Teil so ein bisschen. Weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal spielen will, und ist mir persönlich auch zu viel Shooter. Da interessiert mich halt dieses Mittelalter-Setting dann doch bedeutend mehr.
Ja, wobei du insofern aufpassen musst, also das Spiel ist auch textlastig, also man hat schon viele Dialoge, die geführt werden. Trotzdem ist es ein beinhartes, also zumindest jetzt, wenn man es nicht auf easy einstellt, ja, Rundenstrategie, Rollenspiel, wo man die Kämpfe, sage ich mal, immer wieder pausieren muss, wirklich sich genau überlegen muss, wo stelle ich wen hin. Und man speichert vor allen Dingen pausenlos, weil jeder Kampf eigentlich dann, auch wenn man sich unbedacht verhält, tödlich enden kann für die Gruppe. Also ja, okay, da muss man so ein bisschen aufpassen, ja. Ja, ich weiß nicht, also zumindest Dragon Age habe ich eher so als Action-Rollenspiel empfunden, gerade auf der Konsole. Also insofern finde ich, spielt sich das noch ein bisschen anders, aber wenn man da Spaß dran hat, genau zu gucken, dann macht das schon Laune.
Ja, also damit kann ich eben auch viele Texte, gar kein Thema, also ich meine Charaktergestaltung und auch durch Dialoge und alles, das ist ja eine der großen Stärken von BioWare, weshalb mich Mass Effect ja auch interessieren würde, weil ich die Charaktere so toll finde, aber irgendwie mich das Gameplay so größtenteils abturnt. Ja, muss ich gucken, also ich denke, ich werde es mir dann holen, aber erstmal stehen dann noch andere Spiele an, vielleicht wird es ja auch zwischenzeitlich noch günstiger.
Da kann man von ausgehen, wenn jetzt erstmal die Anfangszeit vorbei ist, vielleicht kriegt man es dann auch mal für 5 Euro oder weniger. Meistens machen die ja da irgendwelche Deals dann.
Gibt es das auch auf Steam? Vielleicht kommt es ja irgendwann mal
nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, weißt du?
Leider nicht. Sale,
wo Baldur's Gate 1 und 2 dabei sind, für 30 Cent, alle laden sich runter und keiner spielt, weißt du?
Ja, oder bei GOG.
Das war für mich auch einer der Hauptgründe, eben das mit fürs iPad noch zu holen, neben der Tatsache, dass ich das Spiel quasi auf einer Art Riesen-Gameboy eben mobil spielen wollte. Du kannst das nur über deren Seite runterladen und dann müsste man sich wieder in einem extra Shop anmelden. Also warum die so einen Titel nicht nach Steam gegeben haben, ist schon merkwürdig. Scheinbar war da die Profitgier, viel mehr kann da nicht hinterstecken, zu groß bei den Publishern. Denn ansonsten, ich denke, über Steam hätten die auch noch mehr PC-Spieler erreichen können.
Ja eben, also das ist ja Unsinn. Also wenn ich hole, Dedelic sagt dann, oh, wir wären tot, wenn wir nicht auf Steam gekommen wären. Und die machen es irgendwie ganz, ganz obskur im eigenen Shop. Ich meine, man hat das so ein bisschen mitbekommen, dass es das gibt. Aber Steam ist nun mal die größte Plattform. Also wenn ich Publisher wäre, dann würde ich gucken, dass ich auf GOG, also Good Old Games, beziehungsweise ich weiß gar nicht, sie wollen gar nicht mehr Good Old Games heißen, aber GOG.com und Steam komme, weil das halt beides super Plattformen sind, die auch einfach ein riesen Publikum haben. Dann vielleicht Leute auch sehen, ah ja, heute ist Baldur's Gate erschienen, wollte ich ja vielleicht mal noch spielen oder könnte ich ja mal wieder spielen. Also das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, warum man diese Möglichkeit so komplett außen vor lässt. Aber PC ist eh so eine Sache. Also auch bei Dark Souls war ja auch das Problem, dass man irgendwie über Games for Windows Live das spielen muss, was die Leute auch total abgefuckt hat, weil das auch wohl nicht so toll ist. Ich habe bisher keine Erfahrung damit gesammelt, weil ich halt eher der Consolero bin. Aber das ist wirklich was ich nicht verstehe. Steam ist einfach die PC-Plattform, da muss man eigentlich hin.
Ja, vor allen Dingen, wenn das nachher so aufgesplittet ist, da hat ja keiner Lust drauf. Dann hat man hier einen Account, dann gibt's noch den Origin-Account und ich glaube, Ubisoft hat ja auch einen eigenen Launcher. Den habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, weil ich keine Spiele von denen habe. Aber das wird ja dann irgendwann alles ziemlich nervig. Also da auch meine Bitte, wenn ihr PC-Spiele online vermarkten wollt, dann doch bitte auf allen Plattformen und macht nicht euren eigenen Kram.
Ja, da würde ich mich anschließen.
Also das war quasi mein zweiter Titel, den ich jetzt über Weihnachten weiter zocken werde, weil als Rollenspiel ist das ja auch so ein Stundenschwergewicht, da kommt man einfach während der Woche irgendwie weniger zu. Zumal ich nichts mehr hasse, als irgendwie in so eine Spielwelt dann nur für 20 Minuten abzutauchen. Da brauche ich irgendwie dann doch ein wenig mehr Zeit. Maurice, was war dein nächster Titel?
Ja, wir bleiben gleich bei Apple. Mittlerweile bin ich ja noch stolzer Besitzer eines iPod Touch und da habe ich mir dann, eigentlich die Thomas letzte Woche gesagt, ich bin am überlegen, ob ich mir nicht einen der 10th Anniversary GTA Edition runterlade und das habe ich dann jetzt die Woche mit Vice City gemacht und wow, Rockstar Games, ich hasse euch dafür, dass ihr diese aufgehübschte Version nicht auf anderen Plattformen veröffentlicht, was soll der Scheiß? Denn die Steuerung ist halt leider Gottes wirklich das größte Problem, wenn du keine physikalischen Analogsticks und Tasten hast, fehlt ein bisschen so die Kontrolle und trotz allem muss ich aber sagen, dass so die Grundfunktionen, also Laufen und Autofahren, überraschend gut funktionieren und die meiste Zeit bin ich aufgrund der Tatsache, dass das Schießen überhaupt nicht funktioniert, finde ich, dann wirklich nur am Rumcruisen in der Stadt und ich weiß nicht, das macht irgendwie schon wieder Laune und jede Busfahrt bin ich da dabei, wirklich einfach hier den Strip runterzufahren oder das zu tun und dies zu tun und immer ein bisschen zu gucken, wo man jetzt gerade ein bisschen Action veranstalten kann. Und wie gesagt, die haben den Titel echt gut überarbeitet. Bisher habe ich so ein paar Soundprobleme gehabt. Wer sich das tatsächlich auch geladen hat, kann mal mir bestätigen oder halt gegenhalten, ob das Radio manchmal so eine Macke hat, dass halt Musik nicht richtig abgespielt wird. Aber ansonsten, wer Vice City nochmal mit schlechter Steuerung will, Mensch, lag zu. Ich habe meine helle Freude daran und die haben echt, also allein die Tatsache, dass das Ding leicht über dem Xbox-Niveau ist. Und die Xbox-Version war schon extrem hübsch. Das, wow, wie die das geschafft haben auf dem kleinen Gerät, das haut einen schon um. Vor allem, wenn man halt so vertraut ist mit der Serie, wie ich das bin, leider Gottes. dann merkt man diese ganzen kleinen Feinheiten. Und ja, wie gesagt, so bis auf die Störungen, die dann gerade bei den Action-Missionen, die ja dann zum Ende hin doch die Überhand nehmen. Die funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Da kann man dann beim Auto das zum Glück so machen, dass man dann halt immer nur das Gas antippt und dann ja so besser durch die Kurven kommt, weil mit Höchstgeschwindigkeit und das Driften geht überhaupt nicht. Also wer mir da erzählt, das funktioniert klasse, der ich weiß nicht, wie er das macht, der Dreifinger zusätzlich nochmal auf dem Bett. Also, nee, ich bekomme das nicht hin. Aber wie gesagt, so einfach das Rumcruisen nochmal in Vice City, das macht einem schon Lust. Auf das nächste große GTA und da kam ja letztens dieser ich weiß nicht, wer das war, aber der gesagt hat, Rockstar Games sollte mal ein GTA machen, wo alle drei Städte drinne sind, beziehungsweise zwei Städte und ein Bundesstaat, und das wäre der absolute Traum, wenn man sagen würde, ja, wir bauen jetzt ein GTA, wo Liberty City, Vice City und San Andreas alle erreichbar sind, und dann hätte man halt eben auch sein neues Vice City drinne. Das ja, ich würde mich ebenfalls freuen, wenn halt Rockstar Games auch sagt, wir hauen die 10th Anniversary Edition der drei Teile, also ich vermute, dass San Andreas in 2 Jahren auch auf iPhone und iPod Touch und so weiter erscheint. Und dann muss ich da natürlich auch zuschlagen. Und ja, dass die auch irgendwie ihren Weg auf die Konsolen finden. Denn, wie gesagt, da machen sie sich schon die Mühe, das Ding so technisch aufzuhübschen. Und dann veröffentlichen sie es auf der Plattform, wo man es am schlechtesten steuern kann. Also da geht mir derzeit Rockstars Veröffentlichungspolitik ein bisschen gegen den Strich. Aber gut, da kann man jetzt nichts ändern. Irgendwie bin ich ja trotzdem reingekommen. Und ich habe mir den iPod Touch schon deswegen gekauft. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe meinen Spaß damit, aber jeder, der mir sagt, die Steuerung ist scheiße, dem glaube ich das gerne. Da muss ich sogar meinen Strich nochmal drunter setzen. Und ja, also als riesiger Fan der Reihe hat man da ein bisschen Spaß mit, aber jeder, der einfach nur mal reinschauen will, dem würde ich dann eher empfehlen, wartet, bis es im PSN veröffentlicht wird, oder holt euch tatsächlich nochmal die alten Versionen, denn die kann man immerhin steuern. Und ja, das ist wohl nur was für Puristen. Und ja, die 4 Euro noch was, die das Ding kostet, sind es für mich wert gewesen auf jeden Fall.
Ja, mit der Steuerung finde ich jetzt irgendwie schade, weil auch gerade wenn du davon wieder erzählt hast, ich würde gerne nochmal Vice City oder auch sogar Teil 3 gerne nochmal spielen, und vor allen Dingen, wenn es da noch eine etwas technisch bessere Version gibt, gerne, aber dann wirklich eigentlich am liebsten dann auf der Konsole mit dem Gamepad. Also jetzt über Touchsteuerung hätte ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so die größte Lust zu. Also das wäre echt wünschenswert, wenn es in der Form dann doch nochmal auf die Konsole kommt. Ich glaube, ich würde es mir auch direkt laden und dann nochmal spielen wollen. Hätte ich wirklich jetzt momentan richtig Bock zu.
Ja, oder einfach, wie gesagt, sagen, wir pressen die alle auf eine Disc nochmal in der aufgehübschten Version und verkaufen wir das als Doppelpack. Also, oder wie gesagt, am besten natürlich mit einem aufgehübschten San Andreas nochmal. Dann als Trilogie für 30 oder 40 Euro.
Ja.
Und dann hätte ich mir das auch für alle Konsolen
gibt wieder gekauft. Gibt ja noch lange nicht genug HD-Collections, die man sich irgendwie ins Regal stellen kann.
Ja, das ist die einzige, die noch nicht angekündigt wurde, wo ich drauf warte. das wäre durchaus wünschenswert, Rockstar. Mach das.
Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee sowieso. Also meiner Meinung nach könnte auch Nintendo einige Titel neu auflegen. Also es gibt durchaus HD-Auflagen, die ich mir wünschen würde.
Da kann ich übrigens was zu sagen. Das heißt ja, dass die Wii U die alten Wii-Titel dann auch in 1080p irgendwie umrechnet und abspielt. Also ich habe es ausprobiert und kann nur sagen, vergesst es, Leute. Das sieht wenn überhaupt nur minimal besser aus. Also gefühlt sieht's genauso kacke aus wie früher.
Statement von Thomas. Ihr habt's alle gehört.
Also da wären echte HD-Versionen tatsächlich, also gerade von den 3D-Mario-Titeln, bestimmt eine Augenweide, aber dieses komische Umgerechnete, nee, keine Chance.
Ja, ich weiß ja gar nicht. Ich glaube, bei der Wii war es doch hin und wieder auch mal so, aber ich weiß nicht jetzt den Wahrheitsgehalt davon, dass bei manchen Spielen ja sogar theoretisch ein etwas besseres Signal ausgespielt wurde, als dann wirklich am Ende ankam. Ich weiß nicht, ob dann solche Titel davon profitieren würden, aber da müsste man jetzt wirklich noch einen Experten zu Rate ziehen, glaube ich.
Also ich hatte jetzt ganz konkret mir mal Zelda auch angeguckt, weil ich den Titel ja wirklich cool fand damals. Und den hätte ich gerne nochmal jetzt hochauflösender gesehen, aber nee. Also selbst gefühlt ist da irgendwie keine großartige Verbesserung.
Ja, welches Zelda war das? War das das Twilight Princess?
Twilight oder Princess, das? Genau.
Ja, okay, vielleicht mit den neueren Spielen. Ich meine, das war auch quasi ein Launch-Titel. Vielleicht bei den neueren Spielen, vielleicht sieht es da anders aus, aber ich meine, ja, okay. Aber ich würde mir eher von Gamecube-Sachen, also ein Wind Waker in HD beispielsweise, ich meine, okay, auch von Wii-Titeln, wenn Xenoblade HD angekündigt wird, bin ich der Erste, der sie holt. Ja.
Ja, und übrigens, um hier die Verwirrung von vorhin endlich mal aufzulösen, das Viewpad hat eine Auflösung von 854x480 und das sind nur 2 Pixel in der Breite mehr als eine 480p-Auflösung. Da.
Nee, 480p ist 640x480.
Nein, das ist 4 zu 3. 480p ist Breitbild und das sind 852x480.
Okay, lassen wir das.
und zudem sind 480p für die Größe des Bildschirms auch vollkommen ausreichend. Da siehst du ja auch nicht mehr den großen Unterschied.
Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie kritisieren, dass es schlecht aussieht.
Ich meine nur, dass du dann jetzt aus Thomas' Perspektive das wahrscheinlich auf dem Bildschirm nicht erkennen würdest, ob es nun da jetzt ein 720 oder 480 drauf abgespielt wird wahrscheinlich.
Ja. Nee, ist relativ, also es ist auf jeden Fall scharf. Ich glaube, das ist das, was ja ausschlaggebend ist, ne? Für die Größe, jetzt nicht so scharf wie ein iPad, aber auf jeden Fall gefühlt ordentlich scharf.
Ja, was haben wir denn noch? Wer ist denn dran?
Ja, Moment. ich muss mal kurz die Zeit aufschreiben hier. Ja, ich habe mir nicht schon gedacht, dass Thomas das schreibt. Okay, kurz nach einer Stunde. Ich denke auch, wir sollten langsam Schluss machen. Das ist ja echt krass lang schon über die Titel, die
wir
hatten bisher.
Ja, wir haben schon extrem viel Zeit. Ich hatte deswegen auch so die beiden Titel, die mir etwas wichtiger waren, jetzt so ein bisschen vorgezogen, weil ich mir schon dachte, dass ich nicht alle ansprechen werde.
Ja, ich habe jetzt auch bewusst das Rayman 2 nicht angeschnitten, weil das GTA, da hatte Thomas schon die Überleitung mir quasi gegeben, indem er halt auch ein Apple-Spiel, also auf dem Apple-Gerät da genommen hat. Und wollen wir dann langsam zum Abschluss kommen?
Ja, gern.
Gerne, ja, zum tollen, ich hoffe, dass er toll sein wird, der DLC zu Rage, kann ich ja dann irgendwann nochmal was erzählen, wenn ich noch wirklich gespielt habe.
Ja, der Rage-DLC, da bin ich auch gespannt drauf.
Ey, cool.
Da hat mir auch das Basisspiel sehr viel Freude bereitet und ich kann mir vorstellen, da nochmal in die Welt zurückzukehren, macht schon Laune, vor allen Dingen, weil die Grafik ja an sich relativ cool war, wenn die da nochmal, ich habe mir noch gar nichts dazu durchgelesen, aber wenn da vielleicht ein paar neue Settings oder so dann auch vorhanden sind, dann stelle ich mir das ganz spaßig
vor. Ja, sollen neue Areale und neue Aufgaben hinzukommen? Wie lang das ist, keine Ahnung, aber ich spiele es gerade in einem, weil ich ein Let's Play dazu mache und deswegen würde sich das wunderbar anbieten mit dem DLC.
Ja, gut. Nur um hier nochmal quasi den Abschluss zu bringen, du solltest in deinem Let's Play ein bisschen lauter sprechen. Also bei einem oder zwei Teilen hat es so geklungen, als hättest du es zu spät der Nacht aufgenommen. Oh. Du wolltest niemanden wecken. Hier, knallharte Kritik vom Let's Play-Kollegen.
Ja, vom Profi, ne, möchtest du am liebsten noch sagen.
Nee, leider nicht. Leider nicht, aber gut. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Einmal ein kleinerer Podcast für, ja, zur Vorbereitung quasi aus Weihnachtsfest. Ich denke, ihr werdet eh genug zu tun haben an den Tagen. Und ich denke, wir wünschen euch allen ein frohes Fest. lasst euch gut beschenken, aber vergesst nicht auch, den anderen zu geben. Denn, denn an Weihnachten ist es bekanntermaßen ein Geben und Nehmen. Und wer nur nimmt, beweist, dass er ein verdammter Egoist ist. Ich habe meine Geschenke schon gepackt und ja, dann würde ich sagen, frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Habt ein schönes Fest mit der Familie, mit Freunden, mit keine Ahnung mit wem. Und ja, lasst euch beschenken, schenkt.
Jetzt klaut er jemand.
Macht es vielleicht auch nicht. Das ist nicht zwingend notwendig. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit. Das, darauf kommt's an.
Aber beschenkt werden zumindest, ne?
Jetzt kommt wieder
der Egoist. Ja, von mir auf jeden Fall auch alles Gute und am besten beschenkt euch selber. Dann bekommt ihr auch das Richtige. In diesem Sinne, alles Gute, euer Thomas.
Ja, und dann auch von mir frohe Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Ja. We'll be right back.